Deutschlandfunk. Eine Welt.
Gut organisiert und immer freundlich, das ist das Image Japans. Doch gegenüber Migranten zeigt das Land ein ganz anderes Gesicht, ein Thema unserer Sendung. In der geht es außerdem um Neukaledonien. Auf der Inselgruppe im Südpazifik wird morgen über die Unabhängigkeit von Frankreich abgestimmt. Weiterer Schauplatz in eine Welt ist Kolumbien, wo Coca-Bauern zwischen der Drogenmafia und der Regierung zerrieben werden. Gleich aber erstmal eine Bilanz zum Demokratiegipfel von US-Präsident Joe Biden. Ich bin Bastian Rudde, herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am Samstagnachmittag. Nach den Trump-Jahren hat sich US-Präsident Joe Biden unter anderem die Rückkehr zum Multilateralismus auf die Fahnen geschrieben. Doch ob sein sogenannter Demokratiegipfel dazu beigetragen hat, das ist fraglich. Ende dieser Woche hatte Biden Vertreterinnen und Vertreter aus etwa 110 Staaten zu einer zweitägigen Videokonferenz eingeladen. Doch unter anderem Russland, China, die Türkei und Ungarn, sie waren nicht dabei. Es wurde also eher über sie statt mit ihnen geredet und deswegen ist unser USA-Korrespondent Thorsten Teichmann der Frage nachgegangen, was dieser Gipfel wirklich gebracht hat.
Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States, Joseph R. Biden Jr.
US-Präsident Joe Biden und Vertreter aus über 100 Ländern haben auf dem Gipfel für Demokratie vor einem Vormarsch autokratischer Systeme und Diktatoren gewarnt.
This is not a struggle of anyone facing it alone.
Das sei keine Herausforderung, der nur ein Land allein gegenüberstehe, so Biden zum Abschluss der virtuellen Tagung.
It's all of us.
Es betrifft uns alle. Und die Versprechen, die wir uns geben und unseren Völkern, werden nicht nur unsere eigenen Demokratien stärken in der Konfrontation mit autokratischen Systemen, sondern das bereitet den Boden, damit Demokratie überall auf der Welt aufblüht. Der Gipfel war eine Idee, die Biden schon im Präsidentschaftswahlkampf mit sich herumgetragen hatte. Der US-Präsident spricht bei fast jeder Gelegenheit über den Wettbewerb von Demokratie und Autokratie. Passend in einer Zeit, in der die Kommunistische Partei in China erklärt, sie habe eine Demokratie geschaffen, die funktioniere. Peking kritisierte, nicht zum Gipfel eingeladen worden zu sein. Es sei schließlich nicht an den USA zu entscheiden, wie eine Demokratie aussehen muss. Und zum anderen sind da die Bilder vom 6. Januar, vom Sturm aufs Kapitol. Noch immer ist der abgewählte US-Präsident Trump nicht bereit, seine Niederlage einzuräumen. Ein friedlicher Machtwechsel, Kern einer Demokratie, ist in Amerika nicht länger eine Selbstverständlichkeit. Das Problem, auch in der Innenpolitik, hat die US-Regierung erkannt. Aber was braucht es, um gegenzusteuern? Die Oppositionspolitikerin Svetlana Tsikhanouskaya aus Belarus verlangt auf dem Gipfel ein Aktionsbündnis.
Ladies and gentlemen, I propose that we make next year.
Ich schlage vor, wir erklären kommendes Jahr zu einem Jahr der konzertierten Aktion, ein Jahr, in dem sich Demokratien zur Wehr setzen und die Initiative zurückgewinnen. US-Außenminister Antony Blinken beschwört die demokratischen Werte, um zum Beispiel den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu gewinnen.
This is actually how we're going to save lives.
So retten wir Leben. So beweisen wir den Menschen, dass wir liefern können bei Herausforderungen mit Auswirkungen für ihre Zukunft. Die US-Regierung hat versprochen zu investieren. 424 Millionen US-Dollar in den kommenden Jahren. Geld zum Beispiel, um weltweit Journalisten und freie Berichterstattung zu unterstützen. Transparency International lobt, dass sich die USA an der Arbeitsgemeinschaft zur weltweiten Korruptionsbekämpfung beteiligen. US-Präsident Biden wirbt dabei um Partner. Wir müssen mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten, um Korruption zu bekämpfen, um Volkswirtschaften zu errichten, die für alle gleich zugänglich sind und von deren Erfolg mehr Menschen profitieren. Wir müssen unseren Bürgern die Möglichkeit geben, uns zur Verantwortung zu ziehen, damit Taten und Worte übereinstimmen. Und das wird die große Herausforderung, ob den vielen Worten auch Taten folgen, ob das kommende Jahr den allgemeinen Trend umkehren kann. In den USA will die Biden-Regierung das allgemeine Wahlrecht stärken. Mit Investitionen in erneuerbare Energien soll die Lebensgrundlage erhalten bleiben. Doch für ein weiteres Billionen-Dollar-Paket fehlt Biden schon die Zustimmung in den eigenen Reihen. Und mit Blick auf die polarisierte US-Gesellschaft und die anstehenden Kongresswahlen in 2022 fällt die Antwort schwer, was in den kommenden Monaten noch realistisch ist, um die Demokratie der Vereinigten Staaten zu stärken.
Fassade oder Substanz? Thorsten Teichmann aus den USA mit einer Bilanz des Demokratiegipfels von Präsident Biden. Es ist ein kleines Fleckchen Erde, auf dem es morgen um eine große Frage unserer Zeit geht, nämlich wie Länder mit ehemaligen Kolonien verfahren. Konkret sprechen wir über Frankreich und sein heutiges Überseegebiet Neukaledonien. Auf der Inselgruppe im Südpazifik können die Menschen morgen über die Unabhängigkeit von Frankreich abstimmen. Das hatte Neukaledonien seit Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst als Strafkolonie benutzt und dann besiedelt. Die indigene Bevölkerung wurde unterdrückt und begehrte auf. 1998 versicherte Paris dann, bis zu 3 Referenden abzuhalten über eine mögliche Unabhängigkeit. Die ersten beiden, die gingen knapp zugunsten der Unabhängigkeitsgegner aus. Morgen also die 3. Abstimmung, die einige Gruppen aus dem Lager der Befürworter jedoch boykottieren wollen. Eine komplizierte innenpolitische Lage, zu der die geostrategische Bedeutung Neukaledoniens und seine wertvollen Rohstoffe noch hinzukommen. Darüber habe ich gesprochen mit Ronja Kempin. Sie ist Frankreich-Expertin sowie Fachfrau für Außen- und Sicherheitsfragen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und sie hat mir zunächst erklärt, warum Frankreich sich so schwer tut, sich mit Blick auf Neukaledonien weiter zu dekolonisieren.
Neukaledonien steht seit 1986 auf einer von den Vereinten Nationen geführten Liste der noch zu dekolonisierenden Länder, so nennt sich also diese Liste. Das heißt also, Frankreich ist noch nicht bereit, das Land vollständig in die Unabhängigkeit zu entlassen. Man muss aber Frankreich zugutehalten, dass es eben in den letzten 30 Jahren unglaublich viel dafür getan hat, das Land zu entwickeln. Wenn Sie sich anschauen, dass das Bruttoinlandsprodukt Neukaledoniens mit am höchsten in der Region ist, vergleichbar mit dem Neuseelands, dann sehen Sie, wie viel Geld Frankreich in das Überseegebiet gesteckt hat. Aber es hat es eben nicht geschafft, die Ureinwohner auf seine Seite zu ziehen. Tatsächlich lebt ein Fünftel der Bevölkerung Neukaledoniens unter der Armutsgrenze und das sind eben überwiegend Ureinwohner.
Und Teile der Unabhängigkeitsbefürworter, die haben jetzt vor diesem 3. Referendum dazu aufgerufen, es zu boykottieren. Es gibt dafür im Grunde 2 Begründungen. Es käme jetzt zu früh nach den Referenden 2018 und 2020 und es sei auch nicht passend, dass mitten in der Corona-Pandemie abzuhalten. Warum hält Paris trotzdem an diesem Termin fest? Will Macron es vom Tisch haben vor der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr?
Sie haben es gesagt, die Vorgängerreferenden sind zugunsten Frankreichs ausgegangen. Dieses Referendum hätte jetzt möglicherweise zugunsten der Unabhängigkeit und zu Lasten Frankreichs den Ausschlag geben können. Man nimmt in Frankreich schon zur Kenntnis, dass das Coronavirus auch in Neukaledonien jetzt doch sehr stark zu Buche schlägt. In Frankreich selbst sind aber unter Corona-Bedingungen im letzten Jahr auch Wahlen abgehalten worden. Und der Verfassungsrat hat entschieden, dass das Coronavirus keine gravierende Einschränkung sei. Mir scheint ein Punkt sozusagen wichtiger, der in Neukaledonien selbst liegt. Und das ist die Zerstrittenheit der Unabhängigkeitsbefürworter. Denen kommt das Referendum eigentlich zu früh, denn sie sind sich uneinig darüber, wie es nach einem Unabhängigkeitsreferendum weitergehen soll.
Frau Kempin, lösen wir uns an dieser Stelle mal ein bisschen von Neukaledonien selbst und weiten den Blick auf den südlichen Pazifik insgesamt. Welche Bedeutung hat die Region für Frankreich geopolitisch betrachtet?
Die Region ist wichtig für Frankreich, weil etwa die Hälfte der 7 1000 Mann starken französischen Pazifikflotte ist in Neukaledonien in der Hauptstadt Nouméa stationiert. Und von da aus versucht Frankreich eben seinem Großmachtstatus präsent in allen Weltregionen, auf allen Weltmeeren eben gerecht zu werden.
Und mit wem konkurriert es da?
Mit China und mit den USA insbesondere. Also China hat ja einen sehr starken Aufwuchs seiner Streitkräfte in der Region. Und die USA sind zunehmend präsenter in der Region, um eben den chinesischen Einfluss zurückzudrängen, beziehungsweise ihn eben mindestens mal in Schach zu halten.
Kommen wir zu den natürlichen Ressourcen Neukaledoniens. Dort liegen mit die größten Nickelvorkommen der Welt. Nickel, ein Rohstoff der Zukunft für die Produktion von Akkus für die Elektromobilität zum Beispiel. Wie groß ist die Befürchtung Frankreichs, den Zugriff auf diese Ressource zu verlieren?
Ja, ich glaube, es wäre falsch zu sagen, Frankreich hat gar keine Interessen an den Bodenschätzen. Sie haben es schon gesagt, Neukaledonien hat die viertgrößten Reserven an Nickel weltweit. Ein Land wie Frankreich, das immer noch eine vergleichsweise starke Automobilindustrie hat, kann natürlich nicht den Blick vor diesen Bodenschätzen verschließen und hat jedes Interesse daran, sich auch Rechte an den entsprechenden Minen und Fabriken zu sichern.
Jetzt sprechen wir aber, um das Ganze mal zusammenzufassen, auf der einen Seite über die Ausbeutung von Ressourcen, wir sprechen dann über Geopolitik und dann über die koloniale Vergangenheit bzw. die Interessen Indigener. Das sind ja im Grunde sehr verschiedene Sachen. Darf man die einfach so miteinander vermengen?
Ich glaube, das zeigt, wie komplex auch für Frankreich die Lage ist und wie vertrackt. Und das erklärt auch, warum man sich aus Paris heraus im Moment so bedeckt hält. Denn Sie haben recht, auf der einen Seite ist Präsident Macron ein Präsident, der angetreten ist, um zu sagen, wir wollen Frankreichs koloniale Vergangenheit jetzt endlich mal an einen Punkt führen, der sozusagen modern ist, ja, also der diesem Land, das Fortschritt ist, das sich für die Menschenrechte weltweit einsetzt, auch gut zu Gesicht steht. Und auf der anderen Seite hat das Land eben für sich den Anspruch einer globalen Macht. Und die Konflikte haben sich weltpolitischer Art in den letzten Jahren eben just in diesen Raum Indopazifik, Südchinesisches Meer verlagert. Frankreich möchte da nicht am Rand stehen und genau deshalb ist das Gebiet auch so wichtig. Und dann haben Sie es gesagt, Zukunftstechnologien finden sich im Boden Neukaledoniens. Und auch das ist sicherlich einer der Aspekte, warum Frankreich darauf hofft, dass das Referendum so ausfällt, dass man vielleicht einen neuen Status der Region aushandeln kann, aber nicht eine vollständige Unabhängigkeit, sondern eher eine stärkere Autonomie Neukaledoniens.
Ronja Kempin war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie ist dort Expertin für Frankreich sowie für Fragen der Sicherheits- und der Außenpolitik. Mit ihr habe ich gesprochen über das Unabhängigkeitsreferendum im französischen Überseegebiet Neukaledonien, das morgen stattfinden soll. Frau Kempin, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
In Oslo in Norwegen sind gestern die diesjährigen Friedensnobelpreise vergeben worden an einen Journalisten aus Russland und eine Kollegin aus den Philippinen. Vor 5 Jahren, da ging die renommierte Auszeichnung an Juan Manuel Santos, den damaligen Staatspräsidenten Kolumbiens. Er wurde für seine Bemühungen ausgezeichnet, den jahrzehntelangen Bürgerkrieg in dem Land endgültig zu beenden. Dafür hatte Santos 2016 einen Vertrag mit der FARC, Guerilla und anderen Paramilitärs ausgehandelt. Ein wichtiger Teil dieses Friedensplans war, die Drogenherstellung in dem südamerikanischen Land einzudämmen. Die vielen kleinen Coca-Bauern sollten auf die Produktion von Kaffee oder Kakao umstellen. Aufgegangen ist dieser Plan bisher nicht. Laut den Vereinten Nationen ist Kolumbien weiter das Land, aus dem weltweit am meisten Kokain verkauft wird. Unsere Korrespondentin Anne Herberg hat nach den Ursachen dafür gesucht.
Tief im dichten kolumbianischen Urwald riecht es nach Tankstelle. Zwischen Farnen, plätschernden Bächen und Kapokbäumen, wo noch nie ein Auto gefahren ist. Kanister mit Ammoniak und Schwefelsäure stehen herum. Ein Sack Zement liegt auf der feuchten Erde. In einer Tonne gärt das dunkelgrüne Gemisch, um das sich hier alles dreht. Wir stehen in Camilo Ospinas Kokainküche. Das Benzin dient als Lösungsmittel. Dann ziehst du den Stöpsel und sammelst das abgelaufene Gemisch in einer anderen Tonne. Dann kippst du Schwefelsäure dazu. Das ist die Säure, die man auch in Autobatterien verwendet. Camilo Ospina ist 42, klein und kräftig von sportlicher Statur. Und er heißt eigentlich ganz anders. Doch er weiß natürlich auch, dass es kriminell ist, was er hier in seiner Dschungelküche kocht. Uns Coca-Bauern nennt die Regierung Drogenhändler, Terroristen und Guerilleros. Sie verfolgen uns, als wären wir das Allerschlimmste. Aber wir sind doch keine bösen Menschen. Wir machen das aus purer Not. Wie sollen wir denn überleben? Coca ist das Einzige, womit man hier Geld verdient. Aus einem Alutopf kratzt er schließlich eine weiße Masse, die aussieht wie bröseliger Kaugummi. Coca-Paste, die Vorstufe von Kokain. Jenem Stoff, für den auf der anderen Seite der Welt viel Geld gezahlt wird und der die Gewalt in Kolumbien weiter anheizt. Trotz des Friedensvertrages, der vor 5 Jahren geschlossen wurde und den blutigen Konflikt zwischen Guerilla, Staat und Paramilitärs eigentlich beenden sollte. Schon damals war klar, das klappt nur, wenn Kolumbien das schmutzige Geschäft mit den Drogen in den Griff bekommt. Campesinos wie Camilo Ospina sollten umsatteln. Kaffee und Bananen statt Coca. Es gab ein Programm der Regierung. Dafür mussten wir unsere Coca-Pflanzen ausreißen. Sie versprachen uns Geld für neue Pflanzen, Samen und Projekte. Aber sie zahlten nur die erste Rate. Als ob wir davon ein neues Leben aufbauen könnten. Es gibt hier keine Straßen, keine Abnehmer, keine Märkte. Es gibt keine Politik für die Menschen auf dem Land. Die Regierung hat uns belogen. Bei der Regierung von Präsident Duque ist man auf Kritik vorbereitet. Die Verantwortung dafür würden allerdings die Vorgänger und der Präsident Juan Manuel Santos tragen, die den Vertrag mit der FARC-Guerilla aushandelten. Die hätten ein Programm zur Substituierung von Coca aufgesetzt, ohne die Finanzierung dafür sicherzustellen, sagt Emilio Archila, Präsidialberater für die Konsolidierung des Friedensprozesses. Es ist nicht möglich, eine landwirtschaftliche Produktion innerhalb dieser kurzen Zeit so aufzubauen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich ist. Egal ob Kakao, Kaffee, Ananas oder Rinderzucht. Aber die Zahlen zeigen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Laut dem aktuellen Report der Vereinten Nationen ist Kolumbien allerdings weiter der größte Kokainproduzent der Welt. Das Substituierungsprogramm sei von Beginn an falsch konzipiert gewesen, sagt Elizabeth Dickinson, Kolumbien-Expertin der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group. Anstatt darüber nachzudenken, wie man die Ursachen angeht, die dazu führen, dass die Bauern Coca anbauen, wurde durch die individuelle Zahlung ein perverser Anreiz geschaffen. Mehr Familien begannen, Coca anzubauen, um die Hilfszahlungen zu erhalten. Das habe nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Kapazitäten des Staates gesprengt, den Familien technisch unter die Arme zu greifen. Kolumbien sei dabei, eine einmalige Chance zu verpassen. So Dickinson, man müsste die Bauern viel mehr einbeziehen. Auch die aktuelle Regierung habe da aber keine Ansätze. Währenddessen zerstört sie aber weiter Plantagen, oft mit Gewalt. Das hat jegliches Vertrauen in das Programm und den Friedensprozess insgesamt untergraben. Dazu drängen neue kriminelle Gruppen in die Territorien, denn der Staat war auch nicht in der Lage, für Sicherheit in den ländlichen Regionen zu sorgen. Von was sollten wir denn leben, während wir auf die Umsetzung warten, fragt Camilo Ospina. Seine kleine Holzhütte steht inmitten der Coca-Plantage. Gekocht wird auf offenem Feuer Bananen, Yuca, Hühnchen, was sie hier mitten im Dschungel ebenso haben. Ospina zeigt auf den hinteren Teil der Plantage. Gestutzte Sträucher. Vor kurzem war eine Spezialeinheit der Drogenpolizei da und zerstörte ein Drittel seiner Pflanzen. Außerdem kündigte die Regierung an, die Besprühung der Plantagen mit dem Unkrautvernichter Glyphosat wieder aufnehmen zu wollen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, sagt der Coca-Bauer.
Las fumigaciones con glifosato fueron más duras todavía porque
sie richten damit einen großen Schaden an, denn sie zerstören damit alles, nicht nur die Coca-Sträucher, auch unsere Bananen, unsere Yuca, unsere Hühner werden krank. Und auf der anderen Seite stehen wir unter dem Druck der kriminellen Gruppen, die unsere Ware kaufen. Sie drohen uns. Wenn man dreimal verwarnt wird, ist das dein Grab, sagen sie. Die Regierung hat uns Frieden versprochen, aber sie greifen uns an. Wo bitte soll hier Frieden sein? Es gibt keinen Frieden.
Entonces, ¿a dónde va a haber paz? ¿Cuándo va a haber paz?
Ratschend zieht die hellgrünen Blätter von den Stielen seiner neu gepflanzten Coca-Sträucher ab. La Mata Quemata nennen sie das Pflänzchen hier, der Strauch, der tötet. 5 Jahre nach Abschluss des Friedensvertrages ist Kolumbien nach wie vor der größte Kokainproduzent der Welt. Und die Gewalt, vor allem in den ländlichen Gebieten, geht weiter.
Und diese Gewalt, die schlägt sich auch in der Zahl der Binnenflüchtlinge wider. Die Vereinten Nationen schreiben, dass Kolumbien eine der höchsten weltweit hat. Anne Herberg berichtete. Wenn, wie jetzt, Ende des Jahres wieder die Zeit kommt für die großen Rückblicke auf das Geschehene, dann wird sicherlich auch Japan mit im Fokus stehen. Dort fanden 2021 die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele statt. Wegen Corona zwar ohne Publikum, trotzdem waren es riesige Events. Das Urteil danach war mit wenigen Ausnahmen super organisiert, weltoffen, zuvorkommend, sehr gastfreundlich gegenüber den Athletinnen und Athleten aus aller Welt. Genau diese Wirkung hatte sich Japan erhofft. Wir blicken heute auf die andere Seite der Medaille, und zwar auf Japans restriktiven bis brutalen Umgang mit Migranten. Dazu einige Zahlen. Japan nimmt weniger als 1% der Asylbewerber dauerhaft auf. Die Bedingungen in Abschiebegefängnissen werden als menschenunwürdig kritisiert. Diesen Kurs, den fährt Japan seit Jahren, doch im Rückblick auf 2021 muss man sagen, dass zumindest die Debatte darüber zugenommen hat. Einer der Auslöser dafür ist der Tod einer Migrantin aus Sri Lanka, und dazu aus Tokio der Bericht unserer Korrespondentin Katrin Erdmann.
Sie lächelt offen und direkt in die Kamera, mal allein, mal mit ihren zwei Schwestern. Vishma Sandamali ließ auf Facebook viele an ihrem neuen Leben in Japan teilhaben. 2017 reist sie mit einem Studentenvisum von Sri Lanka nach Japan, um die Sprache zu lernen. Im März 2021 stirbt sie in Abschiebehaft. Im Untersuchungsbericht heißt es einen Tag vor ihrem Tod:
Zwei Wärter kamen in ihr Zimmer. Als sie ihre Arme und Beine beugten und streckten, um die Reaktion zu überprüfen, stöhnte sie auf. Als sie versuchten, sie zu ermutigen, ihr Frühstück einzunehmen und zu trinken, stöhnte sie noch einmal auf, hielt ihre Hände vor die Augen und reagierte nicht auf das wiederholte Winken der Wärter.
Chi Komai hat diese Szene auf Video gesehen. Die Anwältin vertritt die Interessen der sri-lankischen Familie des Opfers.
So ist da.
In dem Bericht würde alles halb so wild klingen, doch im Video sei zu erkennen, wie Vishma gelitten habe. Und deshalb, so Komai, sei es völlig unverständlich, warum man sie nicht ins Krankenhaus gebracht habe. Für die resolute Anwältin ist dies unterlassene Hilfeleistung, denn schließlich habe die junge Frau innerhalb kurzer Zeit 20 Kilo Gewicht verloren. Laut Bericht wurde die 33-Jährige deshalb auch untersucht. Eine klare Diagnose gab es jedoch nicht. Die Wärter vermuteten, sie simuliere, um freizukommen. Die beiden Schwestern der Toten, Wayomi und Paul Nima, sehen das verständlicherweise anders, nachdem sie Auszüge aus der Überwachungskamera 2 Wochen vor Vishmas Tod gesehen haben. Sie hätten unserer Schwester helfen können, aber stattdessen behandelten sie sie wie einen Hund und brachten sie nicht ins Krankenhaus. Es war für jeden offensichtlich, dass ihre Krankheit immer schlimmer wurde, aber die Menschen, die dort arbeiten, haben kein Herz. Im Video war keine Menschlichkeit zu sehen. Dabei hatte ein Arzt, so der Untersuchungsbericht, kurz vor ihrem Tod noch eine Freilassung empfohlen, damit sich ihr Zustand verbessern könne. Doch niemand hörte offensichtlich auf ihn. Die Chefin der Einwanderungsbehörde, Shoko Sasaki, machte für japanische Verhältnisse sehr deutlich, dass sich etwas ändern müsse. Die zuständige Behörde in Nagoya ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden, sich um die ihr anvertrauten Menschen zu kümmern. Es mangelte an Ernsthaftigkeit und Sorgfalt. Gleichzeitig macht der Fall deutlich, wo die Probleme im heutigen Einwanderungs- und Aufenthaltssystem Japans liegen. Einer, der sich bestens mit den Problemen auskennt, ist der Filmemacher Thomas Esch. Weil Ton- und Videoaufnahmen in den Abschiebegefängnissen verboten sind, hat er dort über Monate heimlich Mitschnitte gemacht und sie sich später autorisieren lassen. Er hat viel zu beklagen, dass es dreimal am Tag nur kaltes Essen gebe und die schlechte ärztliche Versorgung.
Wenn Sie um einen Arzt gebeten haben, dann wurde Ihnen gesagt, dass Sie einen Antrag stellen müssen und dass es dann mindestens einen Monat dauert, bis Sie einen Termin bekommen. Und wenn der Arzt, der im Abschiebegefängnis ist, dann kam, dann waren dauernd die Wärter dabei und sind dazwischen gegangen und haben gesagt, dies und das ist nicht möglich.
Hinzu kommt die lange Haftzeit, die auch die Vereinten Nationen schon mehrfach kritisiert haben. Viele abgelehnte Asylbewerber verbringen dort Jahre.
Dass die Menschen eine Möglichkeit bekommen, ihr Asylgesuch zu schildern und dieses in einer angemessenen Zeit, transparent und fair. Das ist alles, was wir fordern.
Es gehe nicht darum, jedem Asyl zu gestatten, sagt Filmemacher Esch. Doch jeder sollte zumindest eine faire Chance erhalten. Kurzfristig raus aus der Haft kommt in der Regel nur, wer zuvor im Hungerstreik war. So vermeidet man Tote und Schlagzeilen. Wegen Corona sind jetzt viele sogar schon seit einem Jahr auf freiem Fuß und nicht einmal mehr 200 Menschen in Haft. Für Ai Kiara Hand vom Graduiertenprogramm für menschliche Sicherheit an der Universität Tokio fehlt Japan eine klare Vorstellung, wie es überhaupt mit Asylsuchenden umgehen will. Das oft jahrelange Wegsperren hält sie für bedenklich. Arrest ist angemessen, wenn Fluchtgefahr besteht. Er muss immer verhältnismäßig sein und mit den verbundenen Einschränkungen eines Festhaltens abgewogen werden. Der Fall der verstorbenen Frau aus Sri Lanka hat sie nicht überrascht. Für sie muss im Prinzip ganz unten angefangen werden. Es läuft schon etwas in der Ausbildung des Wachpersonals verkehrt. Sie müssen auch die psychische Gesundheit der Inhaftierten im Blick haben. Ja, sie einfach wie Menschen behandeln. Dennoch ist die Wissenschaftlerin zuversichtlich, dass sich etwas verändert. Der Druck der Öffentlichkeit sei inzwischen viel zu hoch. Sie bedauert, dass eine geplante Reform des Asylgesetzes im Sommer scheiterte. Das sieht Saburo Takizawa genauso. Der emeritierte Professor ist Experte für Flüchtlingspolitik, war unter anderem ein Jahr Vertreter des UNHCR in Japan und hat in vielen Regierungsausschüssen gesessen. Er erklärt den Blick der Regierung auf abgelehnte Asylbewerber sehr einfach.
Wenn man den Menschen entgegenkommt, werden sie im Land bleiben und nie wieder gehen.
Deshalb würde man, wenn sie zwischendurch aus der Haft entlassen werden, auch keine Arbeitserlaubnis erteilen. Man könne an Großbritannien und Deutschland zudem sehen, wie viele Menschen dort untergetaucht seien. Das wolle Japan vermeiden. Er sieht dennoch durchaus Verbesserungsbedarf im Umgang der zuständigen Einwanderungsbehörde mit der Öffentlichkeit.
In fact, my strong advice to the
Meine dringende Empfehlung an die Einwanderungsbehörde war, dass sie aufrichtig und zeitnah antworten sollten. Sie sollten nicht schweigen, aber das hat auch etwas mit der japanischen Kultur zu tun. Die Japaner hören sich etwas an, aber dann sagen sie nichts.
Immerhin gäbe es innerhalb der Behörde inzwischen mehr Schulungen über Menschenrechte. Wäre im Sommer das neue Gesetz gekommen, hätten abgelehnte Asylbewerber zumindest theoretisch eine Perspektive für ein Bleiberecht gehabt. Doch das sei an der Opposition gescheitert. Und so habe man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, ärgert sich der Professor.
Tod in Abschiebehaft. Japans rigider Umgang mit Migranten, Katrin Erdmann berichtete. Damit endet unser Auslandsmagazin, in dem wir außerdem über Coca-Bauern in Kolumbien, das Unabhängigkeitsreferendum in Neukaledonien und Joe Bidens Demokratiegipfel informiert haben. Sie können die gesamte Sendung nochmal nachhören in der kostenlosen App DLF Audiothek. Ich bin Bastian Rudde, bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Programm und wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende.